Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
Herzlich willkommen beim Fernseher, dem Podcast zur Wirtschaft in Zeiten neuer Normalität hier aus dem Mittleren Ruhrgebiet. Und wir haben heute die Episode 21 uns vorgenommen. Und wahrscheinlich kennen Sie meine Stimme noch nicht. Mein Name ist Christiane Aufermann. Hier bei der IHK Mittleres Ruhrgebiet können Sie mich immer sehr gerne ansprechen, wenn es um das Thema Trendscouting geht. Und ich darf heute Erik Weig in der Moderation vertreten. Und das freut mich sehr, denn wir haben heute ein Thema, bei dem auch ich wahrscheinlich echt noch mal viel Neues lernen kann. Es geht unter anderem um die wirtschaftliche Seite hinter der Videoplattform YouTube. Titel der Sendung ist passenderweise YouTuber, die neue Unternehmermacht. Und das kann ich sicherlich nicht alleine machen, darum haben wir echt einen super spannenden Gast uns eingeladen. Sebastian Meissner, Geschäftsführer der All Day Entertainment GmbH aus Hattingen und einer der Macher von Bullshit TV. Herzlich willkommen, Sebastian. Stell dich vielleicht einfach erstmal selber kurz vor.
Ja, hallo, auch von mir. Freut mich sehr, da zu sein. Ich bin Sebastian Meissner, 34 Jahre alt, komme ursprünglich aus Hattingen, lebe jetzt in Bochum. Bin eigentlich Diplomökonom, also habe Wirtschaftswissenschaften hier in Bochum an der Ruhr-Universität studiert und war dann nach dem Studium eigentlich auch in dem Bereich auf Jobsuche. Parallel hatte ich aber zusammen mit meinem Bruder, meinem besten Freund, damals als Hobby einen YouTube-Kanal gestartet, der genau in dieser Zeit dann plötzlich immer größer und größer wurde. Und so bin ich dann plötzlich so ein bisschen in diese Medienschiene reingerutscht und habe quasi mit den Jungs zusammen mein Hobby zum Beruf gemacht. Die Jungs waren mit ihrer Ausbildung fertig, haben ihre Jobs gekündigt. Ich habe meine Jobsuche beendet und wir haben zusammen die All Day Entertainment GmbH gegründet, für die wir bis heute als Geschäftsführer tätig sind.
Ja, und dieser Kanal, der immer spannender und spannender wurde und bekannter wurde, das ist Bullshit TV.
Das ist Bullshit TV, genau.
Dazu nochmal was erzählen, was macht ihr?
Genau, wir machen Comedy und Unterhaltung. Ich habe schon immer gerne Videos gedreht, schon als kleines Kind mit meiner ersten Kamera einfach draufgehalten und irgendeinen Quatsch gemacht. Und das war dann auch während des Studiums so ein kleiner Zeitvertreib, ein kleines Hobby. Und irgendwann haben wir angefangen, auf YouTube die Sachen hochzuladen. Und dann wurden die teilweise immer bekannter. Wir haben immer mehr dazugelernt, haben neue Sachen ausprobiert, neue Formate entwickelt. Und so wurde dann daraus ein ziemlich großer Comedy-Kanal mit inzwischen 1,88 Millionen Abonnenten.
Wahnsinn. Also ja, das ist auch eine Zahl, die muss man sich, glaube ich, erstmal auf der Zunge zergehen lassen, 1,8 Millionen. Damit man da auch mal so ein Gefühl davon kriegt, was ist so die Marke, der erfolgreichste Film, den ihr bisher so eingestellt habt? Wie viele?
Das müsste Lehrer, die jeder kennt, sein. Das war eins unserer ersten richtig erfolgreichen Formate, in denen wir so typische Stereotypen darstellen, die jeder kennt. Also jeder hatte diesen Lehrer und den Mitschüler. Die haben wir so ein bisschen auf lustige Art und Weise dargestellt und parodiert. Und das Video hat fast 10 Millionen Views. Das müsste bei 9, irgendwas gerade liegen.
Wahnsinn, ja. Okay, also das ist schon ein bisschen eine eigene Hausnummer, definitiv. Und das habt ihr dann tatsächlich auch zu eurem Job gemacht. Muss ich mir das jetzt so vorstellen, dass ihr 9-to-5 irgendwo im Studio sitzt und produziert, oder?
In der Anfangszeit war das tatsächlich so. Da haben wir uns wirklich 24/7 um den Kanal gekümmert. Wir sind auch deswegen dann zu dritt nach Köln gezogen, 2013, 2014, da Köln damals so ein bisschen die YouTube-Hochburg war. Da gab es die ersten Netzwerke, da gab es die ersten Studios, da gab es die ersten Managements und da gab es dann eben auch viele Drehs und viele Möglichkeiten. Da haben sich viele YouTuber untereinander auch vernetzt. Und da haben wir gesagt, da müssen wir dabei sein, wenn wir irgendwie weiterkommen wollen. Und haben uns dort eine WG gesucht und dort dann auch zu dritt fast 3 Jahre lang gewohnt. Und diese WG war wirklich Produktionsstätte und Wohnung zugleich und wir haben wirklich 24/7 Produktion und YouTube gelebt.
Ja. Ja. Und dann seid ihr aber aus Köln wieder zurück sozusagen ins Ruhrgebiet gekommen, richtig?
Genau, denn in den 3 Jahren sind natürlich auch viele Nebenprojekte entstanden. Mit der steigenden Reichweite kamen natürlich auch andere Anfragen. Jeder von uns hat eigene Interessen. Ich bin sehr im Sport- und Basketballbereich unterwegs. Mhm. Chris kümmert sich viel um Musik. Phil ist im Gaming-Bereich unterwegs. So hatte jeder dann irgendwann auch seine eigenen Interessen. Plus wir waren mit der Firma nicht mehr an Köln gebunden und haben dann gesagt, wir würden gerne zurück nach Hause und sind dann eben zurück nach Bochum gegangen und haben jetzt hier in der Nähe auch unser eigenes Studio, weil wir relativ schnell gemerkt haben, so ein gemeinsamer Ort wie die WG damals, der fehlt uns schon. Mhm. Und jetzt haben wir eben hier im Ruhrgebiet unser Büro und Studio.
Ja. Ja. Und ihr macht das sicherlich nicht mittlerweile nur noch aus Spaß, sondern ihr verdient da wirklich auch Geld mit. Wie muss ich mir das vorstellen? Also was sind da die Einnahmequellen?
Also die wahrscheinlich bekannteste Einnahmequelle ist natürlich die Umsatzbeteiligung direkt durch YouTube. Jeder, der schon mal ein YouTube-Video gesehen hat, weiß, vorher läuft meistens Werbung, die ich mir ansehen muss, beziehungsweise auch manchmal überspringen kann. Und wann immer Werbung ausgestrahlt wird vor deinem Video, wirst du an den Umsätzen, die YouTube damit generiert, beteiligt. Und das Geld wird dann eben jeden Monat ausgeschüttet. Und natürlich, je mehr Views du hast, umso mehr Geld verdienst du damit. Und wenn du dann irgendwann in Bereiche kommst, wo du mehrere Millionen Views im Monat machst, kannst du irgendwann auch davon leben, ja. Das ist eine Möglichkeit, Umsätze zu erzielen. Die andere ist natürlich direkte Zusammenarbeit mit Marken, also Produktplatzierung. Das heißt, du verlässt dich nicht nur darauf, dass YouTube vor deinem Video Werbung schaltet, sondern du kooperierst aktiv mit einem Unternehmen oder einer Marke und baust zum Beispiel ein Produkt oder eine Brand direkt in dein Video ein.
Ja, das macht ihr auch regelmäßig?
Regelmäßig nicht. Wir haben das einige Male gemacht. Wir haben das aber versucht, nicht zu oft zu machen. Weil wir wollten nicht, dass unser Kanal zu so einer Werbeplattform verkommt.
Ja.
Und wir haben auch immer geschaut, dass die Marken, mit denen wir zusammenarbeiten, uns den Freiraum lassen, unseren Inhalten treu zu bleiben. Das heißt, wir versuchen, das Produkt zu integrieren, aber bringen trotzdem noch Content, der unserer Community gefällt, sodass vielleicht sogar diese Kooperation ein Mehrwert für die Zuschauer ist und keine lästige Werbung.
Ja, also das heißt, es wird auch schon von eurer Community dann unterschieden oder generell im Netz unterschieden, ob jemand wirklich nur rein für den Profit was macht oder ob er seiner Community treu bleibt, wie du sagst.
Genau, richtig. Und gerade bei uns als Comedy-Kanal ist es ja nochmal schwieriger, wenn man das jetzt vergleicht zum Beispiel mit einem Make-up-Kanal.
Mhm.
Da ist es ja total natürlich, wenn Produkte integriert werden, weil man eben, wenn man jetzt zum Beispiel ein Make-up-Tutorial macht, dann braucht man natürlich auch die Produkte. Dann ist es viel natürlicher zu sagen, ich habe hier Lippenstift XY, als bei uns, die wir Comedy machen. Und da muss man wirklich kreative Lösungen finden, um sagen, wie integrieren wir dieses Produkt jetzt in das Video, weil nur dann gefällt es auch unseren Zuschauern.
Hast du ein Beispiel? Wie habt ihr das gemacht?
Wir hatten beispielsweise mal eine größere Kooperation mit einem Autohersteller und da könnte man natürlich auch sagen, hey, hier das neue Modell von XY, kauft euch das, ist ein super Wagen. Wird wahrscheinlich nicht so gut ankommen. Stattdessen haben wir gesagt, hey, wir machen viele Pranks, also Sachen mit versteckter Kamera auf der Straße, Passanten reinlegen, lustige Interaktionen.
Ja.
Wie könnt ihr uns da helfen? Und dann hat der Autohersteller dieses Modell für uns umgebaut und hat eine sprechende Alarmanlage eingebaut, die wir aus der Ferne steuern konnten. Und damit haben wir dann Passanten reingelegt. Und das war ein Video, was wirklich sehr lustig war, hat auch, ich glaube, 2-3 Millionen Views gemacht und kam eben wirklich sehr gut an, weil es eben etwas war, was die Leute von unserem Kanal kannten, mit dem Mehrwert, Autohersteller, baut euch ein Auto um und gibt euch eine Möglichkeit, die ihr vielleicht vorher nicht hattet.
Ja, aber es wird dann schon auch, ich glaube, ihr müsst das ja auch dann anzeigen, dass das gesponsert ist letzten Endes, ne? Also das heißt, es wird dann schon auch erkennbar, dass das Werbung ist.
Definitiv, ja. Also sowohl am Anfang des Videos als auch am Ende. Viele sind inzwischen sogar dazu übergegangen, dass die über die ganze Zeit hinweg oben einblenden, dass es ein Werbevideo ist, ja.
Das gab ja auch, als da die Anfänge waren damit, gab es ja auch durchaus kontroverse Diskussionen im Netz. Die Nutzer fanden das nicht so gut. Ist das bei euch auch aufgekommen?
Ja, gerade in der Anfangszeit war das definitiv ein kritisches Thema,
ja,
weil es eben erstmal neu war für die Leute. YouTube war vorher keine Plattform, auf der man so direkt mit Werbung konfrontiert wurde. Das kannte man bisher nur aus dem Fernsehen, also wirklich aktive Produktplatzierung. Und dann haben natürlich erstmal alle gesagt, ach, jetzt fangen sie alle an, sich zu verkaufen.
Mhm.
Und das war natürlich auch ein Prozess, weil im Laufe der Zeit haben die Leute dann gemerkt, okay, diese Produktplatzierung, die helfen aber den Leuten, die ich gerne schaue, vielleicht noch bessere Sachen zu machen, vielleicht noch schönere, größere Sachen zu produzieren. Und inzwischen ist schon eine gewisse Akzeptanz da, vorausgesetzt, dass die Inhalte natürlich trotzdem gut sind. Das ist immer das Wichtigste. Die Inhalte müssen trotzdem gut sein.
Ja, ich weiß nicht, ob du das weißt. Wir haben ja hier bei der IHK so eine Trenddatenbank, wo unsere Unternehmer auch mitarbeiten können. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe dort einfach mal das Schlagwort YouTube eingegeben und kriege dann natürlich sofort an erster Stelle gesellschaftliche Trendthemen wie zum Beispiel Live-Sharing, also dem Phänomen, dass man am Leben vieler Menschen jetzt teilhaben kann, dass die auf YouTube, aber auch auf Facebook, Instagram, Snapchat sind und man denen folgen kann. Das ist natürlich auch mittlerweile mehr oder weniger natürlich, sondern ist vielleicht auch manchmal sehr ordentlich aufpoliert. Der andere Trend, den man da, oder das andere Trendthema, was man da bekommen hat, ist das Thema Netculture, also schnelle Empörungs- oder Solidaritätswellen, die über das Netz kommen können, die halt natürlich auch virale Phänomene, wo man unheimlich viel auch in Sachen politischer Meinungsbildung machen kann. Also wirklich schon eine neue Art von gesellschaftlicher Kommunikationskultur, die dabei ist. Manchmal auch Popkultur, wenn es Cat-Content ist oder sowas, also Katzenvideos. Das sind so die gesellschaftlichen Aspekte. Danach ist im Trendmanager aber unheimlich viel Marketing. Also unheimlich viele Möglichkeiten, das Ganze auch für Werbung auszuschlachten, wenn ich das mal so sagen darf. Was ist es denn für dich? Ist es mehr Gesellschaft oder ist es mehr Werbung?
Die Plattform YouTube jetzt?
Mhm, genau.
Also das Schöne an der Plattform ist ja eigentlich, dass jeder Creator sein kann und jeder genau das machen kann, was er möchte und auch das publizieren kann, was er möchte. Und auf der anderen Seite, auf der Konsumentenseite, dass jeder auch das konsumieren kann, was er möchte. Also möchtest du jetzt einfach nur dich aufs Sofa legen, ein bisschen unterhalten werden, möchtest Cat-Content konsumieren, kannst du das machen. Aber du kannst dich inzwischen auch zu jedem gesellschaftlichen, politischen, international relevanten Thema informieren, auch gut informieren. Natürlich ist da wichtig, dass man in der Lage ist, Dinge einzuordnen und zu gucken, ist das seriös, was ich mir hier gerade anschaue? Wie habe ich das einzuordnen? Dadurch, dass eben jeder veröffentlichen kann, ist es natürlich auch eine gewisse Gefahr, die dahinter steckt, aber richtig angewendet ist das ja eigentlich das Schöne an der Plattform. Jeder kann das machen, was er möchte und als Konsument kann jeder das konsumieren, was er möchte. Ich glaube, das liegt so ein bisschen in der eigenen Hand. Ja.
Aber es ist ja schon so, dass Unternehmen, die sich damit auseinandersetzen, auch mittlerweile sehr gut begriffen haben, dass sie, wenn sie, wir bleiben jetzt mal bei YouTube, wenn sie da präsent sind, ich meine, das ist ja, glaube ich, auch die zweitgrößte Suchmaschine, dass sie da auch wirklich gute Umsätze oder Umsatzzuwächse mitmachen können. Glaubst du, das wird irgendwann mal kippen?
Inwiefern?
Also, dass YouTube-Nutzer irgendwann vielleicht genervt sind davon, dass es nur noch Werbung ist oder dass...
Das kommt immer auf den Content an, wie ich eben schon gesagt habe. Also wenn es wirklich nur Werbung ist, dann wird es irgendwann kritisch. Da gibt es auch schon Kanäle, die daran gescheitert sind, dass sie irgendwann gesagt haben, okay, wir müssen das jetzt melken, wir müssen das ausschlachten. Ja. Wir haben gerade so eine Reichweite und so einen großen Hype, sagt man ja immer gerne. Ja. Wir versuchen das jetzt zu maximieren, so schnell wir können. Und das ist vielleicht kurzfristig erfolgreich. Aber irgendwann haben sich die Zuschauer auch dann danach satt gesehen. Denn das ist ja nicht mehr das, weshalb man den Kanal ursprünglich gestartet hat. Also ein Kanal wird ja erfolgreich durch guten Content oder durch eine interessante Person, die vielleicht ihr Leben teilt und nicht durch Werbung. Werbung ist eine Möglichkeit, das, was man sich aufgebaut hat, irgendwann zu monetarisieren. Aber es sollte nicht dann irgendwann die Hauptsäule des Kanals werden, weil dann wenden sich die Zuschauer ab und das ist dann immer so ein bisschen der schmale Grat, auf dem man sich bewegt.
Aber ihr nutzt ja auch, glaube ich, nicht nur den Kanal, sondern ihr macht ja auch noch andere Sachen, um zu monetarisieren. Was macht ihr denn sonst noch? Also mit All Day Entertainment?
Genau. Also wir sind jetzt seit einiger Zeit dabei, All Day auch in der Kommunikation nach außen so ein bisschen mehr als Produktionsfirma auch darzustellen. Wir sind unter anderem Medienpartner der VfL Sparkassenstars, also der lokale Basketballverein hier. Und fangen jetzt auch an, Aufträge für Unternehmen anzunehmen, Imagevideos, Eventmovies oder auch Webseiten zu programmieren. Also da sind wir relativ kompetent, dadurch, dass Phil und Chris, also die anderen beiden Jungs, beide die Ausbildung zum Mediengestalter absolviert haben damals. Das heißt, wir können eigentlich alles abdecken, was in dem Bereich wichtig ist. Und da positionieren wir uns gerade auch so ein bisschen, dass wir nicht nur die Leute vor der Kamera sind, sondern dass wir auch hinter der Kamera versuchen, uns dann Standbein aufzubauen. Für die Zeit nach YouTube, wann immer das sein wird, soll die All Day Entertainment GmbH auf jeden Fall weiter bestehen bleiben.
Haben sich die Inhalte eurer Videos über die Jahre eigentlich weiterentwickelt? Ihr macht das ja jetzt auch schon ein paar Jahre.
Ja, durchaus. Also die Inhalte haben sich auf jeden Fall weiterentwickelt, die Schwerpunkte auch. Wir machen das jetzt, also den Kanal gibt es seit 10 Jahren, richtig aktiv machen wir es seit 8. Du machst natürlich nicht mehr die gleichen Sachen, die du 2012 gemacht hast. Die Plattform hat sich auch geändert, die Community hat sich geändert, die ist älter geworden. Also wir haben eine relativ alte Community für YouTube-Verhältnisse und natürlich entwickeln wir neue Formate, probieren Sachen aus, die funktionieren mal gut, mal schlecht, dann lassen wir es wieder sein. Aber es gibt natürlich auch so Evergreens oder Klassiker, wo sich die Leute heute noch freuen, wenn wir die nach 4-5 Jahren mal wieder rausbringen. Ja. Also das ist immer auch so ein bisschen, wir gehen eigentlich meistens danach, worauf haben wir jetzt Lust? Und es gibt auch noch Sachen, die haben wir vor 5 Jahren gemacht, da haben wir jetzt noch Spaß dran und wenn wir dazu Lust haben, dann machen wir die auch heute noch, ja.
Kann man denn auch als Unternehmen was so richtig falsch machen, wenn man auf YouTube geht?
Ja, durchaus. Also ich glaube, das ist auch ein Riesenproblem bei Unternehmen, dass viele jetzt gemerkt haben, also auch schon seit einiger Zeit, hey, wir müssen irgendwie dabei sein, sowohl bei YouTube als auch bei Instagram, TikTok, Snapchat, wir müssen überall dabei sein, aber dann macht man sich einen Account, jetzt vereinfacht mal gesagt, und dann war es das. Ja, wir sind jetzt einfach da, wir haben das, wir laden da mal irgendwas hoch und gut ist und der Rest kommt von alleine, aber da fängt eigentlich die Arbeit erst an. Also es gibt ein paar gute Beispiele für Unternehmen, über Unternehmenskanäle, die wirklich gut laufen. Aber da steckt Arbeit dahinter, da steckt ein gutes Konzept hinter, da steckt auch Geld dahinter. Und da muss man gerade als Unternehmen wirklich Arbeit reinstecken, damit sowas erfolgreich wird. Wenn es dann gut gemacht ist, dann kann es auch ein erheblicher Mehrwert sein. Also es ist eine Riesenchance, aber viele schenken dem, glaube ich, nicht die nötige Aufmerksamkeit.
Okay, und da seid ihr dann quasi auch beratend tätig, wenn es um solche Dinge geht.
Genau, da wollen wir auch sehr gerne beraten, da wir im Laufe der Jahre schon für unseren Kanal, für viele große Marken Konzepte entwickelt haben, weil wir immer gesagt haben, wenn es für unseren Kanal ist, müssen wir auch die Inhalte entwickeln, da wir wissen, was unsere Community mag. Und deswegen haben wir immer gesagt, auch wenn oft Agenturen dazwischen geschaltet waren, dass wir eigentlich die Agenturaufgaben übernehmen müssen, da wir am besten wissen, welche Inhalte ankommen. Und dieses Wissen versuchen wir natürlich jetzt auch dann anzubieten für Unternehmen, wenn sie sagen, hey, wir wollen eine Kampagne starten, wir wollen einen Kanal starten, habt ihr eine Idee für ein Format? Also auch da sind wir dann beratend tätig.
Das heißt also, als YouTuber seid ihr, du hast es ja auch mehrfach schon erwähnt, du kennst deine Community sehr genau und kannst dann eigentlich die Arbeit, die Beratung, welches Produkt passt, welche Art und Weise von Spot passt dann tatsächlich mit übernehmen letzten Endes.
Ganz genau. Also da haben wir einfach sehr viele Erfahrungen gesammelt in den Jahren, gemerkt, das funktioniert nicht, das ist wichtig, darauf kommt es an. Und da glauben wir, dass wir eine relativ gute Anlaufstelle sind, was die Entwicklung solcher Kampagnen angeht oder auch von Inhalten, ja.
Was ich gesehen habe, bei 1,8 Millionen Abonnenten ist es aber auch nicht immer so, dass jedes Video wahrgenommen wird. Das liegt auch an diesem wahnsinnig spannenden, ominösen Algorithmus, den YouTube da hat, richtig?
Ganz genau. Also es ist schon lange nicht mehr so, dass die Anzahl der Abonnenten dann am Ende auch der Anzahl der Views auf jedem einzelnen Video entspricht. Die Zeiten sind lange vorbei, da nicht mehr jeder Abonnent das Video angezeigt bekommt. Also wir haben teilweise Formate, wenn es 100.000 Leute schauen, sind 70.000 davon nicht Abonnenten.
Wow.
Das heißt, die Abonnenten sind im Endeffekt nur noch so eine kleine Testgruppe, die YouTube nutzt, um zu schauen, ist das ein gutes Video, bekommt das viel Aufmerksamkeit, interagieren die Leute mit dem Video, sprich Likes, Kommentare, teilen sie es und wie hoch ist die Watchtime? Die Watchtime ist auch ein sehr wichtiger Faktor, sprich...
Also die Zeit...
Die das Video angeschaut wird. Also wenn das Video 10 Minuten lang ist und die Leute es im Schnitt 8 Minuten schauen, ist es eine gute Watchtime als Beispiel. Und je höher die Watchtime, desto mehr spielt YouTube das Video eben an andere Nutzer aus. Das heißt, es ist wichtig, gerade am Anfang viel Interaktion zu bekommen auf das Video, damit immer mehr Leute das sehen. Im Idealfall landet es sogar in den Trends und dann kann es wieder organisch wachsen. Aber die Abonnenten, von den Abonnenten kannst du nicht mehr auf die Video-Views schließen.
Aber dieser Algorithmus, der setzt einen doch auch echt stark unter Druck dann letzten Endes, ne? Der macht ja quasi extrem viel, entscheidet über Erfolg und Misserfolg.
Durchaus, ne? Und der beeinflusst auch den Content. Das sieht man, wenn man sich Videotitel anschaut, wenn man sich Thumbnails anguckt. Die sind darauf ausgerichtet, dass die Leute draufklicken. Und auch im Video gibt es dann Mechanismen, wie zum Beispiel Gewinnspiele oder die Aufforderung zu kommentieren. Ja, Fragen stellen direkt an die Community, weil Interaktion fördert wiederum das Ranking des Videos. Das heißt, die Leute wollen, dass die Zuschauer kommentieren, liken, teilen, um das Video eben nach vorne zu bringen.
Ja. Du redest ja natürlich extrem professionell davon, das kann ich auch komplett nachvollziehen. Aber wenn ich mich in die Lage von jungen Leuten versetze, die da vielleicht einen Anfang machen, ist das nicht eine Gefahr? Und ich habe auch das Thema Burnout im Zusammenhang mit diesem Algorithmus schon mal gelesen. Muss man da auch aufpassen oder warnt ihr da auch junge Leute explizit davor?
Muss man auf jeden Fall aufpassen. Da gab es auch schon einige Beispiele, auch in Deutschland, dass YouTuber da in die Öffentlichkeit gegangen sind und gesagt haben, ich war wirklich völlig ausgebrannt, ich habe den Druck nicht mehr standhalten können. Irgendwann bist du diese Zahlen einfach gewohnt und es macht auch irgendwo süchtig. Natürlich ist es schön, wenn du siehst, hey, 5 Millionen Leute haben sich gerade mein Video angeschaut und wenn es ein Jahr später nur noch 30.000 sind, das macht irgendwas mit dir. Das ist auch ganz natürlich und da muss man eben lernen, mit umzugehen und da muss man sich einfach klar machen, hey, das kann ganz schnell wieder vorbei sein. Das ist ja überall so. Es gibt eben Phasen, es gibt Trends und nicht jeder ist 20, 30, 40 Jahre lang gleichermaßen relevant oder interessant und deswegen muss man einfach von Anfang an lernen, das richtig einzuordnen. Aber es ist definitiv eine Gefahr und da waren wir auch vorher.
Ich meine, wenn junge Leute sagen, Berufswunsch YouTuber, dann ist das ja auch lange Zeit belächelt worden. Ich habe jetzt aber auch gelesen, dass sogar die Arbeitsagentur mittlerweile, sagen wir mal, Arbeitsbereiche oder Berufsbereiche im Videoumfeld als durchaus eine Karriereoption darstellt. Was rätst du denn jungen Leuten? Also ich glaube, ist ja klar, dass nicht jeder so erfolgreich werden kann und 1,8 Millionen Abonnenten kriegt.
Genau, also auch das finde ich sehr gefährlich, denn gerade die jungen Leute, die sehen natürlich jetzt YouTube-Kanäle und sehen irgendwo Idole und sehen, da verdienen Leute, die sind 18, 19, die verdienen extrem viel Geld, die reisen um die Welt, die fahren schöne Autos, das möchte ich auch. Aber das darf in meinen Augen nie der Anreiz sein, um das zu machen. Weil das ist ja nur das Ergebnis des Ganzen. Du solltest irgendwo eine Leidenschaft mitbringen. Also wir haben angefangen, weil wir Spaß daran hatten, Videos zu drehen. Und wenn du das, was du tust, nicht liebst, dann kann es in meinen Augen auch in den seltensten Fällen erfolgreich werden. Das heißt, fang bloß nicht an, weil du irgendwann bekannt sein willst oder Geld verdienen willst, sondern fang an, weil dir etwas Spaß macht. Ob es jetzt schöne Fotos sind für Instagram, ob es kurze, lustige Videos für TikTok sind oder ob es eben YouTube-Formate sind. Es muss dir in erster Linie erstmal Spaß machen. Und wenn es dir Spaß macht, dann steckst du auch gerne die Zeit rein und hast nicht ganz so hohe Erwartungen, als wenn du sagst, ich mache das jetzt, um bekannt zu werden. Das wird in meinen Augen nicht funktionieren. Und davor warne ich eigentlich immer. Und das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Und da muss man einfach ganz viel Geduld mitbringen und sich klar machen. Es ist im Endeffekt ist es wie im Fußball. Jedes Kind möchte Fußballprofi werden, aber wie viel werden es am Ende? Und wenn man sich die Anzahl der Kanäle auf YouTube anschaut und dann guckt, wie viele können davon leben, ist eine ähnliche Quote. Also es ist einfach sehr schwer, wirklich in diesen Bereich zu kommen. Und man muss sich bewusst sein, dass es eben auch nicht klappen kann.
Ja, vor allen Dingen beschreibst du ja auch, dass es echt extrem harte Arbeit ist.
Genau.
Wenn ich mir anhöre, was du alle, was ihr da alles entsprechend gemacht habt. Ja. Also das muss man ja wahrscheinlich auch nochmal mit bedenken.
Ne? Das ist sehr viel Arbeit, genau. Und wir empfehlen auch immer, verlasst euch nicht drauf. Ich habe ein abgeschlossenes Studium, die Jungs hatten eine abgeschlossene Ausbildung. Das heißt, wir hätten auch immer die Möglichkeit gehabt, wieder in unsere Berufe zu gehen oder uns in unseren Bereichen etwas zu suchen. Also ich würde nie empfehlen, alles auf diese eine Karte zu setzen, dass ich jetzt erfolgreicher YouTuber werde.
Was waren das für Ausbildungen, die dein Bruder und dein bester Freund haben?
Beide Mediengestalter.
Mediengestalter, genau. Ihr wollt ja jetzt auch ausbilden, habe ich gehört. Ne? Also ihr habt ja auch bei den Kollegen quasi sozusagen hier angeklopft.
Genau. Wir haben hier angeklopft. Wir haben schon länger darüber nachgedacht und finden es einfach extrem spannend. Wir hatten natürlich im Laufe der Jahre schon viele Praktikanten, die bei uns mal reingeschnuppert haben. Und das hat uns immer großen Spaß gemacht. Und wir haben auch gemerkt, dass es den Leuten großen Spaß gemacht hat, weil ich glaube, dass wir nicht der langweiligste Arbeitsplatz sind. Und weil wir auch in der Lage sind, dadurch, dass wir alles selbst in der Hand haben, sind wir in der Lage, jemanden Praktikanten oder vielleicht mal einen Auszubildenden auch von Anfang an in die Prozesse zu integrieren. Und ich glaube einfach, dass man bei uns sehr viel lernen kann, weil man direkt voll im Thema drin ist, direkt auch Aufgaben übernehmen kann. Und gerade in diesem Videobereich oder in diesem digitalen Bereich sind die jungen Leute heute schon, die bringen schon eine gewisse Grundkenntnis mit, weil sie einfach das den ganzen Tag konsumieren. Ich glaube, es ist einfach eine sehr dankbare Ausbildung und wir wären, glaube ich, auch ein sehr dankbarer Ausbildungsplatz. Und wir glauben, dass beide Seiten da extrem viel Spaß dran hätten.
Zumindest kenne ich, glaube ich, kaum einen Ausbildungsbetrieb, der so intensiv in dieser Materie unterwegs ist wie jemand wie ihr. Das also auf jeden Fall. Habt ihr jetzt schon gestartet?
Wir haben noch nicht gestartet. Wir wollten dieses Jahr eigentlich starten. Jetzt durch die Corona-Situation ist natürlich bei uns auch viel passiert und wir mussten auch ein bisschen umdisponieren und umplanen. Deswegen kann es sein, dass wir es auf nächstes Jahr verschieben. Es ist aber noch nicht ausgeschlossen, dass wir es auch dieses Jahr noch hinbekommen. Ja. Aber allerspätestens nächstes Jahr soll es definitiv starten mit dem ersten Ausbildungsplatz. Ja. Das ist das feste Ziel. Haben uns auch schon mit dem ganzen Papierkram beschäftigt. Die Jungs sind ja zum Glück ausgebildete Mediengestalter. Das heißt, für die ist es noch einfacher, dann auch ausbilden zu dürfen. Und wir sind auf jeden Fall dran. Also spätestens 2021. Ja.
Also das heißt, wenn uns jetzt jemand zuhört, der Interesse hat an diesem Job, kann sich auch gerne dann im Nachgang bei euch melden.
Definitiv, sehr gerne.
Ja. Super. Einen Punkt wollte ich, glaube ich, schon noch mal besprechen. Und zwar hast du auch gerade gesagt, die Krise hat euch auch noch mal geschüttelt. Wie habt ihr das gemacht in der Zeit? Corona-Abstand?
Genau, also da waren wir natürlich umso dankbarer, dass wir jetzt unser eigenes Studio haben. Wir konnten natürlich nichts mehr draußen drehen, auf der Straße mit Passanten interagieren. Das war natürlich erstmal alles vom Tisch. Das heißt, wir waren dann wirklich nur unter uns, meist auch sogar nur zu zweit im Büro und haben dann eben nur Sachen gemacht, die wir wirklich im Studio drehen konnten, auch mit Abstand. Und das schränkt einen natürlich enorm ein. Aber wir haben die ganze Zeit gesagt, hey, es hätte uns auch viel schlimmer treffen können. Wir haben hier unser Studio, wir haben unser Equipment hier und wir können weitermachen. Es gibt, also wenn ich da an die Gastronomie denke oder so viele Branchen, die wirklich dann stillstanden, da haben wir gesagt, wir können uns schon glücklich schätzen, dass wir diese Möglichkeiten haben. Also es war in Ordnung.
Aber es sind euch eure Aufträge weggebrochen, oder?
Definitiv, ja. Klar. Also man merkt wirklich, dass viele Unternehmen, die dann auch ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, die rufen uns an und sagen, hey, pass auf, Marketingbudget wurde gerade drastisch gekürzt, wofür wir natürlich auch vollstes Verständnis haben. Können wir das verschieben vielleicht auf nächstes Jahr oder können wir das ein bisschen kürzen? Oder manche haben es auch ganz abgesagt. Und ja, da bist du natürlich der Letzte, der sagt, nee, wir bestehen jetzt darauf. Wir wissen ja, wie die Lage ist und viele Unternehmen oder auch Selbstständige bangen um ihre Existenz. Mhm. Und da haben wir natürlich auch versucht, das nötige Verständnis entgegenzubringen. Aber es war auch für uns eine durchaus schwierige Zeit.
Ja. Wie war es in der Zeit im Netz? Haben sich die Themen verändert? Hat sich die Art und Weise, wie die Community reagiert hat, verändert?
Das nicht unbedingt. Also ich glaube, die Community war in erster Linie dankbar, dass es weiterging, dass es irgendwo Content gab. Ich habe es selber als Privatperson auch gemerkt, man hat viel Zeit zu Hause verbracht und man war dankbar für Content, ob das jetzt Serien waren, Filme oder was auch immer. Man war dankbar einfach für Inhalte, die dazu kamen. Und ich glaube, so war es in den Communities auch. Die haben sich einfach gefreut, dass Leute weitermachen und dass sie in der Zeit, die sie zu Hause verbringen müssen, einfach Dinge weiter konsumieren können. Deswegen waren die, glaube ich, relativ dankbar, ja.
Das heißt aber auch, wenn man einen Comedy-Channel hat, dann wird man nicht zwischendurch einfach politisch oder wenn so eine Pandemie kommt, muss man, dann bleibt man bei seinen Leisten?
Also wir werden jetzt nicht zum News-Kanal, aber wir greifen Themen trotzdem auf. Also ich habe vorhin unser Stereotypen-Format erwähnt, Lehrer, die jeder kennt, Schüler, die jeder kennt. Und da haben wir zum Beispiel auch ein Video gemacht, in dem wir verschiedene Corona-Typen dargestellt haben. Und das Video war teilweise auch kritisch, weil es natürlich auch kritische Verhaltensweisen gibt in diesen Zeiten. Und die haben wir versucht, in dem Video darzustellen. Es war zum einen lustig, aber setzte sich auch kritisch mit dem Thema auseinander. Wie sollte man nicht mit dieser Krankheit umgehen? Wie sollte man sich in dieser Situation verhalten? Was ist richtig, was ist falsch? Also wir versuchen dann auf unsere Art und Weise humorvoll Themen aufzugreifen, die trotzdem irgendwo kritisch sind.
Und wie war die Reaktion?
Super, richtig gut. Also auch viel Feedback bekommen, auch aus dem Bekanntenkreis, wo man sonst selten Feedback bekommt, weil die Leute das gar nicht mehr so wahrnehmen. Aber da auch wirklich von älteren Leuten gehört, ey, paar gute Sachen dabei, voll auf den Punkt. Und das ist dann immer ganz schön, wenn man merkt, das setzen sich auch Leute damit auseinander. Ja.
Ich habe auch gesehen, ihr habt zu Black Lives Matter, glaube ich, auch damals eine Aktion gemacht. Ne?
Genau, da haben wir aber einfach entsprechend das war ja dieser Blackout Tuesday, als alle wirklich diese schwarzen Bilder gepostet haben, haben wir auch einfach nur ein schwarzes Video gepostet über 8 Minuten 46 an dem gleichen Tag. Zum einen, also in erster Linie, weil wir uns an dem Tag auch nicht danach gefühlt haben, jetzt irgendwie Comedy hochzuladen. Ja. Und dann haben wir gesagt, machen wir gar nichts oder machen wir eben diesen schwarzen Bildschirm, weil das eben gerade das Ding war. Und dann haben wir uns dafür entschieden, das zu machen. Was jetzt aus YouTube-Sicht natürlich totaler Quatsch ist. Also die Watchtime geht in den Keller und du hast keine Interaktion. Also es war jetzt für den Kanal nicht gut, aber da haben wir an dem Tag gesagt, das ist uns jetzt egal. Wir machen das jetzt und genau.
Spannend. Aber ich glaube, oder das wäre die Frage, wenn man da an der Stelle wirklich auch so authentisch bleibt, wird das ja von der Community wahrscheinlich auch wahrgenommen und gewertschätzt.
Ja, durchaus. Also das hat natürlich niemand irgendwie negativ kommentiert. Ne? Das ist ja etwas, was du auch nicht kritisieren kannst oder solltest, ja.
Aber im Algorithmus wird es nicht honoriert.
Der dankt dir das nicht, weil der sieht nur die nackten Zahlen und keiner hat sich dann die ganzen 8 Minuten 46 schwarzer Bildschirm angeschaut. Dementsprechend, ja, gut, aber das kann man verkraften. Ich glaube, das ist in Ordnung.
Ja. Du hast vorhin auch schon TikTok erwähnt. Das ist ja die andere große Videoplattform Macht, kann man eigentlich sagen, die extrem erfolgreich geworden ist, auch nicht unumstritten durchaus. Ich habe in unserem Trendmanager ein Beispiel gesehen, dass jetzt teilweise YouTube-Kanäle, also in diesem Beispiel ist es Awesomeness TV, eine Kochshow quasi inszenieren auf ihrem Kanal mit TikTok-Stars. Mhm. Ist das so, dass diese Plattform YouTube so langsam den Rang abläuft?
Das würde ich nicht sagen. Ich habe das Gefühl, TikTok ist irgendwie so eine kleine Parallelwelt, wo Leute stattfinden, die man so gar nicht auf dem Schirm hat und wo auch eine ganz andere Community stattfindet. Das sieht man auch immer ganz gut, wenn man mal die Zahlen vergleicht. Also es gibt Leute auf TikTok, die haben dort 4-5 Millionen Abonnenten und die Instagram-Accounts zum Beispiel sind teilweise relativ klein, so im Bereich 10-20.000. Deswegen finde ich solche Projekte ganz interessant, weil ich bisher das Gefühl habe, dass es sehr schwierig ist, die Communities rüberzuziehen auf andere Plattformen. Das versuchen ja viele, also auch die YouTuber haben irgendwann angefangen, als Instagram größer wurde, zu probieren, ihre Abonnenten auch auf Instagram eben zu bekommen. Und das, so wie ich das beobachte, ist das bei TikTok relativ schwierig.
Ihr seid auch auf TikTok aktiv, oder?
Wir haben uns einen Account gemacht, einfach um mal zu schauen, was da passiert, weil man hat überall nur noch gelesen, TikTok hier, TikTok da, und wir wollten verstehen, was das ist und wie das funktioniert. Bisher haben wir dort aber nur Content zweitverwertet, sprich kurze Clips aus alten Videos dort hochgeladen, und waren auch sehr erstaunt, wie schnell man dort Reichweite aufbauen kann.
Der Unterschied ist ja, glaube ich, dass die Videolänge deutlich kürzer ist bei TikTok. Das heißt, ihr könnt ja auch eure Inhalte ganz gut zweitverwerten da letzten Endes.
Genau, also maximal eine Minute. Viele machen es noch kürzer. Also auch da geht es immer sehr um Watchtime. Deswegen sind die Clips dort auch tendenziell eher kürzer, 10, 15, 20 Sekunden. Und da können wir natürlich aus über 500 Videos schöpfen und kleine Ausschnitte zusammenschneiden und die dann dort hochladen, ja.
Aber es ist ein Experimentieren, sagst du.
Ja, genau. Also wir sehen jetzt auch noch keine Möglichkeit, das irgendwie zu monetarisieren. Ja. Das ist wirklich nur... Da stecken wir jetzt auch keine Arbeit rein. Wir nehmen die Sachen, laden die da hoch und gucken, wie es funktioniert. Und es funktioniert tatsächlich sehr gut. Also ich habe dort in 2 Monaten, glaube ich, 230.000 Abonnenten aufgebaut, ohne wirklich was dafür zu tun. Also ich habe wirklich nur die Sachen gereuploadet. Und man kann dort sehr schnell organisch wachsen.
Wenn man sich jetzt das anschaut, wir haben lange über YouTube gesprochen, wir haben gerade kurz TikTok angesprochen. Wir waren noch gar nicht beim alten Fernsehen.
Stimmt.
Lebt das noch? Oder zuckt das nur noch?
Nee, das lebt noch. Also die Frage, die wurde uns auch in den Jahren so 2012 bis 2015, wurde die uns wirklich in gefühlt jedem Gespräch, in jedem Interview gestellt, weil YouTube da wirklich gerade diese Phase hatte, in der alle anfingen, YouTube zu machen, die Netzwerke schossen aus dem Boden, die Kanäle wurden immer größer, und dann fingen eben diese Gespräche an, wir killen jetzt das Fernsehen. Und ich habe damals schon immer gesagt, das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, das Fernsehen wird irgendwann merken, dass es sich so ein bisschen auf YouTube zubewegen muss oder generell auf diese Digitalisierung zubewegen muss. Und genau das passiert ja jetzt mit den ganzen Streaming-Plattformen. Also jeder große Sender hat inzwischen auch seine eigene Plattform. Die Inhalte werden auf YouTube zweitverwertet, auf Instagram, auf Snapchat. Und das klassische lineare Fernsehen gibt es zwar so noch, aber inzwischen finden ja auch alle großen Sender auf den Plattformen statt, bieten Streaming an. Und ich glaube, alle Seiten haben da so ein bisschen voneinander gelernt.
Es wird hybrider, ne?
Genau, es wird hybrider. Aber ganz aussterben wird das Fernsehen, glaube ich, nie, weil es sich eben auch weiterentwickelt.
Was rätst du einem klassischen Unternehmen, deren Marketingbudget hat, Fernsehwerbung oder YouTube-Werbung?
Immer online. Immer online. Also Fernsehwerbung sehe ich in meinen Augen gar nicht mehr, weil erstens, wir haben die Streaming-Plattformen. Ja, die Leute schauen in den meisten Fällen gar keine Werbung mehr. Und wenn du wirklich mal linear schaust, ich mache es zum Beispiel meistens so, ich nehme die Sendung auf, starte dann eine halbe Stunde später, so dass ich die Werbung spulen kann. Ansonsten, wenn ich keine andere Wahl habe und wirklich live schaue, was machen wir alle, wenn Werbung anfängt? Wir gehen ans Handy und sind dann bei Twitter und Instagram und was auch immer. Das heißt, die Aufmerksamkeit für Werbung ist in meinen Augen gar nicht mehr da. Und ich bin der Meinung, dass zu viel Geld in Fernsehwerbung fließt, definitiv. Weil ich glaube, es wird immer weniger aktiv wahrgenommen.
Ich bin mir sicher, jemand aus dem Fernsehbereich hätte die Antwort anders. Da hätte die Antwort anders gegolten. Aber dann bleiben wir wieder auch wahrscheinlich bei dem Punkt, dass es vielleicht irgendwann auch der Fall ist, dass man aufpassen muss, dass das ganze Online-Geschäft durch zu viel Werbung nicht kippt. Wobei, ich glaube, ich habe im Hinterkopf, dass jemand, der sein Geschäftsmodell versteht, auch weiß, dass das nicht mit Werbung übertreiben darf.
Genau.
Wenn ich jetzt nochmal einen letzten Blick in unseren Trendmanager werfe, da habe ich gesehen, dass es mittlerweile, kann man sogar Lernzertifikate durch YouTube-Videos erwerben. Also es gibt ein Startup, Prodeus heißen die, die haben eine Google-Erweiterung herausgebracht, wo man dann entsprechend YouTube-Videos anschaut und am Ende einen digitalen Abschluss findet. Ist das was, wo sich YouTube vielleicht neu auch in Richtung Bildungseinrichtung weiterentwickeln kann? Hast du?
Ja, definitiv. Ich meine, gerade in der Zeit, in der wir aktuell leben, ist es ja relevanter denn je. Also wir mussten ja alle, also gerade Schulen und Unis mussten ja umdenken. Wir gehen jetzt gerade, wenn ich hier an die Ruhr-Uni schaue oder auch an viele andere Unis, ins zweite Online-Semester, was wirklich nur über Zoom und Skype und so weiter stattfindet, also wirklich nur online, dann ist genau das ja das, was gerade gebraucht wird. Wir wissen ja nicht, wie es weitergeht, ob wir wirklich jetzt dauerhaft wieder in den Schulen sind und in den Unis. Ich denke, gerade in dieser Zeit sind solche technischen Fortschritte und Bildungswege relevanter denn je. Von daher begrüße ich das sehr und kann verstehen, dass das absolut auf dem Vormarsch ist.
Ja, jetzt gucke ich auf die Uhr und sehe, dass die Zeit schon wieder um ist. Aber vielleicht eine letzte Frage. Wie siehst du dein Leben, wenn du 50 bist?
Die Bewerbungsgesprächfrage zum Abschluss. Wie sehe ich mein Leben, wenn ich 50 bin? Das ist eine gute Frage. Ich hoffe immer noch als einer von drei Geschäftsführern der All Day Entertainment GmbH, hoffentlich dann mit einigen Mitarbeitern, mit einigen Arbeitsplätzen, die wir Azubis natürlich auch, mit einigen Arbeitsplätzen, die wir bis dahin geschafft haben wollen und einer Firma, die Unternehmen hilft, die tolle Projekte umsetzt für Unternehmen, die immer noch Inhalte entwickelt, weil das ist unsere Leidenschaft und in der ich hinter den Kulissen das machen kann, was ich jetzt jahrelang vor der Kamera gemacht habe. Das wäre eine schöne Situation.
Ja. Vielen Dank. Wir warten jetzt nicht, bis du 50 bist, aber vielleicht schauen wir ja mal in den nächsten Monaten nochmal, was ich aus deinem Ausbildungsprojekt gemacht habe.
Sehr gerne.
Ja, das war's wieder für heute im Fernseher. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann hören Sie uns doch regelmäßig, jeden Freitag ab 13 Uhr auf allen Podcast-Kanälen. Damit verabschiede ich mich und sage bis demnächst.